Deutschlandfunk Nova. 100.
Verdammt. Ich hatte doch gerade meine Notizen irgendwo. Ja. Ja, dann hilft ja nichts, dann muss ich irgendwie so weitermachen. Die 100 hier, es geht ums Verlieren heute. Und beim Verlieren kann man ja sagen, dass es zwei Arten gibt. Also es gibt einmal die Art, wo man was dafür kann und einmal, wo man nichts dafür kann. Nichts dafür können wir zum Beispiel, wenn wir Menschen verlieren, die wir lieben. Wenn wir Vertrauen in jemanden verlieren, wenn wir die Zuversicht verlieren, den Verstand. Das ist Verlust, der besonders wehtut. Selber schuld sind wir, wenn wir so richtig klassisch was verbaseln. Aus Schusseligkeit zum Beispiel. Die Dinge, die wir verlieren, halt so ein Schlüssel oder so ein Handy. Und auch das kann mal wehtun, wenn es was Wichtiges ist oder was, wo wir dran hängen. Wenn du was Wichtiges verlierst, so heißt Folge 166 der 100. Ich bin Paulus Müller. Schön, dass ihr dabei seid. Julia Rosch ist auch dabei bei mir im Studio. Hallo, hallo. Julia. Vier Geschichten haben wir heute.
Eine davon ist die von Martin. Der verliert etwas, was für uns alle total selbstverständlich ist. Sein Geruchssinn.
Dann sprechen wir noch mit Lukas. Der hat sein Medizinstudium verbaselt. Und das, wo genau doch dieses Studium immer sein Ziel war.
Und dann hören wir die Geschichte von Ulla. Die ist Apothekerin und die ist in der Apotheke dafür verantwortlich, dass es läuft. So richtig rund läuft mit allen Mitarbeitern und den Medikamenten und allem. Auch wenn sie nicht da ist. Und deswegen ist ihr Smartphone im Urlaub super, super wichtig. Bis es dann irgendwann weg ist in Suriname.
Und den Einstieg, den macht Stefan Beuting heute. Der ist nämlich, ja, können wir eigentlich so sagen, prädestiniert dafür. Man könnte mit Fug und Recht sagen, Stefan ist Experte im Vergessen und Verlieren.
Als ich neulich auf der Autobahn von Bonn nach Köln fahre zur Arbeit, gucke ich in den Rückspiegel und kriege einen riesen Schreck. Da sitzt meine Tochter Josephine im Kindersitz. Und der Plan war eigentlich, die vorher, bevor ich auf die Autobahn fahre, im Kinderladen abzusetzen und dann eben nach Köln zu fahren. Während ich da noch die Ausfahrt runterfahre und wieder zurück nach Bonn und meine Tochter absetze, frage ich mich, was ist da mal wieder schiefgelaufen? Wo habe ich meine Gedanken verloren? Wenn ich alle verlorenen Haustürschlüssel, alle vergessenen Geburtstage oder alle von diesen verpeilten, ach ja, das mache ich ja sofort, Aufgaben und alle verschlammten guten Ideen für den Einstieg für so einen Beitrag, wenn ich die alle als kleine Perlen auf eine Kette reihen könnte, dann wäre die Kette ziemlich lang. Bei uns ist es ja so, erinnern und behalten, das ist gut. Und wenn du was vergisst, dann ist es ein Mangel. So habe ich das gelernt. Vergessen, das ist total peinlich. Dann sagt man ja auch ganz schnell, sorry, habe ich vergessen. Peinlich, aber auch eigentlich ja wieder nicht. Weil, also ich erinnere mich jedenfalls noch ziemlich genau an den Moment, wo ich für mich mal beschließen konnte, dass mir das eigentlich nicht mehr peinlich sein sollte. Also zumindest nicht peinlicher als unbedingt nötig. Also wir sind in Italien und ich bin dort, weil ich gerade eine Hilfskraft bin, die da auf einer Tagung mitwirkt. Es ist eine Mittagspause, wir spazieren am Ufer des Comasees entlang. Und da vor mir läuft jemand, von dem ich glaube, dass er mir vielleicht ein paar Antworten auf meine dringendsten Fragen geben könnte. Das ist Harald Welzer, der Sozialpsychologe, der Soziologe, der Mann, der Bücher geschrieben hat, in denen er die These vertritt, dass Erinnern und Gedanken behalten genauso wichtig ist wie Vergessen und Gedanken verlieren. Da fällt mir echt ein Stein vom Herzen. Ich pirsche mich so ein bisschen an ihn ran, um ihm mein Beispiel zu erzählen. Von damals, als ich am Bonner Bahnhof mit Melanie auf einer Bank auf den Zug nach Darmstadt gewartet habe. Da wollten wir nämlich hin, um Freunde zu besuchen. Wie mir damals eben der Hintern wehgetan hat, weil das Portemonnaie an der falschen Stelle saß, ich das neben uns auf die Bank gelegt habe. Dann kam der Zug, wir sind eingestiegen, die Tür geht zu und ich denke mir nur so, oh Scheiße. Oder dieses Beispiel damals aus dem Zivildienst. Es war Freitagnachmittag, wunderschönes Wetter, nichts wie raus hier. Nur noch mal ganz kurz eben den Job fürs Wochenende erledigen. So, dass 90 ältere Leute an Samstag und am Sonntag auch tatsächlich ihr Essen bekommen. Mein Vorgänger hatte mir noch gesagt, vergiss nicht, noch mal zum Schluss auf diese Liste zu gucken. Vergiss es nicht, das ist wichtig, prüf das noch mal. Aber irgendwie war mir dieser Gedanke verloren gegangen. So, mittlerweile laufe ich neben Harald Welzer und wir plaudern so ein bisschen über sein letztes Buch und dann bringe ich ihm irgendwie meine Beispiele nahe und erzähle ihm von der Geschichte mit dem Zug, wo wir eben nach Darmstadt fahren wollten, zu unseren Freunden, wo ich dann auf einmal in dem Zug stehe und denke mir, boah, du hast dein Portemonnaie verloren. Wo ich so fertig bin, dass ich überhaupt keinen geraden Gedanken mehr fassen kann, wie in Koblenz aussteigen, den nächsten Zug abwarten, wieder zurück nach Bonn fahren, ja, und unseren Freunden in Darmstadt absagen. Totale Pleite, wegen mir. Oder die Geschichte aus dem Zivildienst, ne? Also weil ich eben da bestimmte Zellen in dieser Excel-Tabelle eben ausgeblendet habe, war alles verrutscht. Ja, und an dem Wochenende war mega Chaos. Manche Leute, die eben was Süßes bestellt hatten, haben eben dann den Rinderbraten bekommen. Andere Leute haben gar nichts bekommen. Und an einer Tür war es relativ dramatisch. Da sagte dann der Zivi, hier, das Essen für Ihren Mann. Und sagte die Frau mit Tränen in den Augen, der ist doch schon seit einem Jahr tot. Harald Welzer hört mir zu, macht ein nachdenkliches Gesicht. Ich schiebe noch hinterher, dass ich glaube, dass Leute, die Gedanken verlieren und Dinge vergessen, eigentlich immer schon so fast als asozial gelten und eine Riesenbelastung für ihre Umwelt sind. Und Harald Welzer sagt, bei uns haben Menschen, die sich total gut erinnern und nichts vergessen, sowas wie eine moralische Überlegenheit über die, die eben ein bisschen vergesslicher sind. Die dürfen die dissen. Und ich denke mir nur so, ja, absolut.
Time is a social institution.
Genauso war das auch beim Zivildienst. Diese eine Kollegin da, die mich dann immer wieder damit aufgezogen hat. Ne? Ja, aber vergiss nicht schon wieder die Kontrolle und mach nicht schon wieder Mist bei den Excel-Tabellen. Die hat mich einfach zu Weißglut gebracht. Und ich glaube auch daran, dass so etwas wiederum den nächsten Fehler wahrscheinlicher macht. Dass wir auf den Fehler hinaus mal einfach unseren Workflow gecheckt haben und die Sachen grundsätzlich verbessert haben, dass wir heute unter den Zivis eigentlich immer noch eine schöne Geschichte haben, die man sich mal weitererzählen kann, das hat sie natürlich überhaupt nicht interessiert. Was meine Kollegin vom Zivildienst einfach nicht versteht, immer wenn du was verlierst, geht die Geschichte ja gerade erst los. Wie bei Indiana Jones, der jagt den verlorenen Schatz, oder Gollum, der jagt ja seinen verlorenen Ring. Oder bei Still Alice, da ist Julianne Moore auf der Suche nach ihren verlorenen Gedanken. Ja, und genauso war das auch damals eben bei mir, bei dem Portemonnaie. Als wir zurück nach Bonn gefahren sind und im Bahnhof sind, gehe ich zur Polizei und die haben das tatsächlich. Nichts rausgeklaut, es war wieder da. Und wir haben uns dann überlegt, komm, rufen wir nochmal bei Benny und Katrin an in Darmstadt, erzählen ihnen das und suchen nochmal, ob wir einen Zug kriegen. Wir haben noch einen Zug gekriegt. Und als wir dann in Darmstadt waren, haben wir ein bisschen länger und ein bisschen heftiger gefeiert als sonst. Ja, und haben uns sehr gefreut, einfach weil wir einen Grund hatten. Und die Geschichte erzählen wir uns heute noch.
Und das, genau das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, auch für diese Sendung hier. Das Verlieren und das Vergessen, das Verschusseln und Verbaseln, das ist auch immer irgendwie eine Chance oder zumindest der Anfang für eine gute Geschichte. Julia, wie sieht das bei dir aus? Verlierst du oft Dinge?
Es geht nicht ganz so oft wie Stefan, glaube ich, aber schon ab und an. Und wenn, dann ärgert es mich richtig, richtig doll.
Ja. Bei mir ist das irgendwie so, dass ich ständig was verliere, was vergesse irgendwie. Sowas Alltägliches. Ne? Also meinen Schlüssel suche ich ständig. Ich muss auch ständig wieder zurück in irgendwie ins Büro, weil doch da was da gelassen, mein Portemonnaie oder so. Aber das ist so häufig so, dass dabei mein Puls gar nicht mehr hochgeht. Das ist so normal für mich und das ist auch völlig in Ordnung. Also ich reagiere auch nicht emotional. Und du hast ja gerade gesagt, du ärgerst dich.
Warum? Manchmal schon. Also ich habe zum Beispiel vor einer Woche oder so meine Kosmetiktasche verloren. Da war alles drin. Meine Cremes, mein Gesichtswasser, mein Waschzeug und so weiter. Und ich war in dem Moment so, scheiße, es ist alles weg. Das hat mich total geärgert, weil es relativ teuer gewesen wäre, diese Sachen wieder zu beschaffen. Und ich das eigentlich also nicht wollte. Ich wollte es nicht nochmal kaufen. Und dann habe ich den totalen Stress gemacht und bin abends wirklich mit dem Fahrrad nochmal alle Stellen abgefahren, wo ich es hätte verlieren können, vor dem Supermarkt, vor der Sparkasse. Und sonst war alles schon zu, weil es ist mir um 22:30 aufgefallen. Da war nichts. Am nächsten Tag bin ich dann nochmal morgens zu diesen ganzen Orten gefahren und habe ungefähr alle Verkäufer wahnsinnig gemacht und gefragt, ob sie ein pinkes Kosmetiktäschchen gefunden haben. Irgendwann hat dann eine Bäckersfrau quer durch den Laden gerufen, haben wir hier ein pinkes Kosmetiktäschchen gefunden? Und ich dachte so, Gott, es war mir einfach hochnotpeinlich, aber ich wollte es nicht unversucht lassen. Dann habe ich mich damit abgefunden und später bin ich dann nach Hause gekommen und dann habe ich festgestellt, das Ding stand die ganze Zeit im Badezimmer. Ich habe es gar nicht verloren, sondern vergessen. Und habe mich mega gefreut, dass es wieder da war.
Das ist vielleicht das Gute, ne? Also einmal gibt es diese Angst, wenn man was verloren hat oder dieser Ärger. Aber zum Schluss ist ja beim Wiederfinden die Freude so groß, dass diese Angst und der Ärger komplett vergessen sind oft, oder?
Genau, ich glaube, dann wird auch eine Geschichte draus.
Jetzt lernen wir Martin Meyer kennen hier in der 100. Der ist Genießer, er liebt gutes Essen und das ist schon seit seiner Kindheit so.
Wenn ich von der Schule nach Hause kam, war das Erste, wenn man die Tür aufgemacht hat, dass man gerochen hat und vermutet hat, vielleicht auch, was es gibt. Typisch badische Gerichte, also aus der Gegend, aus der wir was hin, Sauerbraten, Sauerkraut, Gulasch, verschiedene Suppen, die es bei uns gab.
Da kriege ich auch sofort Hunger, dieser Geruch von deftigem Essen. Und da fühlt sich Martin Meyer so richtig zu Hause. Bis er etwas richtig Wichtiges verliert. Yannick Hanebohn erzählt seine Geschichte.
Es ist der Sommer 1998 in der Kleinstadt Achern bei Baden-Baden und Martin Meyer, der sitzt zu Hause am Tisch vor einer dampfenden Kartoffelsuppe, die seine Frau Petra für ihn gekocht hat. Und er riecht sie nicht. Also weder die Kartoffeln noch die Würstchen, die in der Suppe sind. Vor ihm steht also ein warmes, duftloses Etwas. Und das nicht zum ersten Mal in diesem Jahr.
Also ich versuche einzuatmen, bekomme keine Luft mehr. Alle Anstrengungen durch die Nase, irgendwie Sauerstoff zu erhalten, funktioniert nicht. Ich kann nur durch den Mund noch atmen. Also ich habe das Gefühl, ich würde jetzt ersticken und bekomme nicht genug Luft, wovon ich ausgehe, dass ich die brauche.
Martin ist Allergiker. Er hat seit seiner Schulzeit Heuschnupfen. Und dieses Jahr fing es schon im Januar an. Also die Schleimhäute sind bei ihm geschwollen, der Gaumen kratzt, die Augen tränen. Seit Monaten geht das so. Und irgendwann kriegt er nicht mehr nur keine Luft mehr, sondern auch der Geschmack bleibt weg. Der ist einfach fort. Und als er das realisiert, dass er schon länger nichts mehr schmeckt, fangen die Sorgen bei ihm an. Weil Martin ist ein Genießer. Nicht nur vom Essen. Da mag er zum Beispiel knusprige Shrimps oder einen würzigen Rotwein. Nee, der Martin, der riecht auch total aufmerksam.
Für mich war immer wichtig, auch Holz zum Beispiel zu riechen. Also ich kann die Holzsorten natürlich nicht am Geruch unterscheiden, aber überhaupt so diesen Holzgeruch. Der Nachbar von uns hat eine Zimmerei gehabt und wenn wir da zum Spielen waren, weil die Kinder waren im ähnlichen Alter wie wir damals, waren wir oft in der Werkstatt und diesen Geruch kriegt man auch nicht mehr aus der Nase.
Martins Frau und seine Kinder, die sehen ihn monatelang mit offenem Mund herumlaufen. Aber dass er nichts riecht und nichts schmeckt, das verrät er erstmal nicht. Vielleicht auch, weil er sich damals denkt, ja, wird schon wieder. Irgendwann kommt der Geschmack schon zurück.
Ich spüre, dass er beim Essen immer weniger Freude hat.
Das ist seine Frau Petra. Und die kriegt natürlich mit, dass da irgendwas nicht stimmt mit Martin.
Dass er auch immer schweigsamer wird, so was mir schmeckt's anbelangt. Oder wenn wir Fahrradtour machen, dass ich sage, ah, hier duftet's. Und von Martin kommt keine Reaktion. Und Martin ist auch ein Mensch, der Dinge erstmal mit sich ausmacht, bevor er das dann öffentlich macht. Aber irgendwann kam natürlich der Moment, wo er gesagt hat, ich schmeck nichts mehr. ich rieche nichts mehr, was ist da los?
Und dieses nicht darüber reden und so tun, als könnte er das Problem ignorieren, das macht Martin mehrere Monate lang. Und in dieser Zeit, sagt er, schmeckt für ihn alles nach Pappe. Ob das Essen jetzt salzig, süß, bitter oder sauer schmeckt, das kriegt er noch mit, weil man das ja hier über die Zunge schmeckt. Aber Aromen und Düfte, also zum Beispiel die Frische von Minze oder den Geschmack von Hopfen und Malz in einem kühlen Bier, die sind weg. Und deswegen schaut er ab da sein Essen ganz genau an.
Also wenn du jetzt in ein Restaurant gehst und da halt es schön angerichtet ist, dann war das schon auch ein Essensreiz. Es war zwar nicht über den Geschmack und über das Bouquet vielleicht, aber einfach sieht gut aus. Ja. Und dann kann es ja so schlecht nicht schmecken, war so die Überlegung.
Für Martin ist das alles eine Katastrophe. Aber noch krasser als das Nicht-Schmecken ist für ihn das Nicht-Riechen.
Also es gehen Leute mit mir durch den Wald und sagen, riechst du das Moos? Oder guck mal, das riechen die Blätter, oder da blüht irgendwas. Ich rieche an der Rosen, rieche nichts mehr. Das fand ich schon frustrierend. Also bis hin vielleicht sozusagen, da auch so Neid aufkommt, zu sagen, die riechen noch und ich rieche nicht mehr. Ja. Wenn die noch in allen Farben schildern, nach was das riecht, habe ich dann gedacht, okay, ich wäre ja schon froh, ich würde nur ein bisschen was von dem riechen, was ihr da mitbekommt. Also das zieht mich eher runter. Und vor allem diese Situation, ich bekomme auch keine Luft mehr, war dann so ein Punkt zu sagen, jetzt muss ich zum Arzt gehen.
Als er zum ersten Mal zu einem Arzt geht, riecht und schmeckt Martin schon mehr als ein halbes Jahr nichts mehr. Und sein Arzt, der schickt ihn dann erstmal in die Röhre, in so eine Tomographie. Und die Aufnahmen zeigen dann, dass sich durch eine Entzündung der Nasenschleimhäute Eiter in den Nebenhöhlen gebildet hat. Also Martin hat eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung. Man muss sich das so vorstellen, das ist so ein bisschen ein Teufelskreis. Also die Schleimhäute sind ja eh schon entzündet und die Nase angeschwollen. Das heißt, da kann nichts so richtig abfließen. Das fließt alles in die Nebenhöhlen und die Nase ist gut feucht. Das heißt, die Bakterien haben so einen Nährboden und entzünden quasi die Schleimhäute immer weiter. Und das dreht sich und dreht sich und hört nicht auf. Und der Arzt, der rät ihm deswegen zu einer OP. Alles, was in der Nebenhöhle steckt und nicht reingehört, das muss raus, das soll entfernt werden. Und der Martin sagt sich, okay, es hört sich ziemlich drastisch an, aber ich hoffe einfach mal, dass ich danach wieder Luft bekomme und dass ich natürlich endlich wieder riechen und schmecken kann. Nach der Narkose wacht Martin dann im Krankenhaus auf. Der Eiter ist raus und in seiner Nase stecken dafür aber so eine Art Tampons für die Nase. Martin denkt sich, okay, alles supi, wenn die raus sind, dann kann ich wieder normal riechen.
Ich glaube, das ist wie wenn ein Blinder mitgeteilt bekommt nach der Operation, er könnte wieder sehen und die Binde von den Augen macht und es bleibt alles weiter dunkel. Also ich glaube, so kann man es gut beschreiben. Trotz allen Bemühungen zu riechen, zu schmecken, tief einzuatmen, vielleicht auch Gegenstände in die Nase zu führen, Parfumflasche unter die Nase halten, Aromaöle unter die Nase, möglichst sehr direkt an die Nase zu halten. Und dabei erfahre ich, ich rieche nichts. Ja. Meine Umgebung hat schon lange gerochen, dass ich die Parfümflasche aufgemacht habe. Meine Frau sagt, wie viel Parfüm hast du jetzt gerade im Bad versprüht? Und ich rieche nichts.
Martin wartet dann so 4 bis 5 Wochen, bis er irgendwann ungeduldig wird, weil er halt immer noch nichts riecht.
Hab den Arzt dann auch aufgesucht, habe ihn damit konfrontiert. Und erst daraufhin teilt er mir mit, ja, das könnte es natürlich schon sein. Er hat gehofft, dass diese eine Operation dann der Nebenhöhle ausreichen würde, aber es seien ja auch noch alle anderen Nebenhöhlen und die Stirnhöhlen betroffen. Ich müsste nochmals operiert werden. Er kann das aber nicht, weil es ja komplizierte Operationen wären.
Für Martin ist es natürlich ultra unbefriedigend, weil immerhin hat der Arzt sozusagen zugegeben, dass er einfach Nebenhöhlen vergessen hat, dass es da noch weitere gibt und die sind halt auch voller Eiter.
Und das war im Grunde genommen 6 Monate nach der ersten Operation. Also in sehr schnellem Intervall und ich denke, wäre das von Anfang an gleich operiert worden, wäre es nur eine Operation gewesen. Da ist schon Wut in mir aufgestiegen.
Thank you.
Für mich war aber dann auch klar, ich werde diesen Arzt dann nicht nochmal besuchen. Er hat mir die Überweisung geschrieben und ich habe daraufhin einen Termin in einer Spezialklinik vereinbart.
Also Martin muss eine zweite OP machen, in der Klinik, die weiter weg ist von zu Hause. Er muss jetzt nochmal diese ganze Tortur machen, also ein zweites Mal Wartezimmer, zweites Mal Vorbereitung, die Narkose und dann halt die OP. Der Eiter muss halt raus. Und das Ganze, weil Martins Stirnhöhlen eben auch voller Eiter sind. Und die Stirnhöhlen, die sind da oben am Gehirn. Und es kann halt sein, dass wenn sich die Entzündung, die in den Stirnhöhlen ist, wenn die sich ausweitet auf das Gehirn, dass es dann zu einer Hirnhautentzündung wird. Und Martins Arzt macht Martin dann aber auch klar, das ist nicht so eine einfache Operation. Die Stirnhöhlen sind echt schwer zu erreichen und das Ganze ist ein krasses Risiko für ihn.
Nun, die Gefahr besteht bei dieser Operation für die Stirnhöhlen, da sie meinen Sehnerv möglicherweise treffen, im schlimmsten Fall durchschneiden, was dann zu einer Erblindung führen kann.
Und die Vorstellung lässt ihn ein paar Nächte lang nicht schlafen. Vielleicht auch deswegen, so genau konnte es mir nicht mehr sagen, macht er vor der OP noch ein Experiment.
Ich laufe durch unsere Wohnung, um zu beobachten, würde ich das auch als Blinder hinbekommen, mich hier frei zu bewegen. Natürlich nicht, weil ich erstmal gegen hier den Tisch laufe, oben gegen das Bett geknallt bin.
Du hast dich wirklich hingesetzt, und, also beziehungsweise du hast dir den Augen verbunden?
Nee, verbunden nicht, aber den Spaß gemacht, einfach mal zu sagen, ich schließe jetzt die Augen und jetzt bewege ich mich mal in meiner Wohnung. Was würde das bedeuten, wenn ich jetzt morgen blind wäre? Ja, verrückt, gell? Wahrscheinlich, ja, okay, gut. Nee, es gibt ja auch Leute, die dann abblinden.
Warum das machst?
Warum macht das?
Weil die Grundmotivation von Martin tatsächlich Ängste sind. Dann, um sicher zu sein, macht man halt solche Tests, glaube ich schon.
Also wo ein anderer noch blind in irgendeine Situation reinrennt, wo ich weiß, okay, langsam, pass auf, das könnte schief gehen. Blind zu sein, also diesen Sinn dann auch vielleicht noch zu verlieren. Was wäre denn, wenn es zum letzten Mal wäre? Also kein Geruchssinn, nicht mehr sehen können. Kann ich damit klarkommen, ja.
Als Martin Stunden später in der Klinik in Lahr aufwacht, stecken wieder diese Tampons in seiner Nase. Erstmal die gute Nachricht, er kann was sehen, er ist nicht blind. Wie es aber mit der Nase weitergeht, ob es was gebracht hat, das weiß er erst, als die Ärzte wieder die Tampons aus der Nase ziehen. Eine ziemlich schmerzhafte Sache, so wie er es erzählt, als würde Gehirnmasse an so einem Faden aus dem Kopf gezogen, durch die Nase. Ich kann mir das nicht richtig vorstellen, es muss sau wehtun. Deswegen ist er auch ziemlich fertig die nächsten Tage. Und am letzten Tag, als er aus dem Krankenhaus raus soll, passiert dann das hier.
Ich bekomme das Mittagessen und ich traue meiner Nase nicht. Ich rieche Kartoffelbrei mit Schweinebraten. Bin so am Zweifeln, ist es tatsächlich jetzt, kann ich riechen, weil der Arzt hat doch gesagt, die Wundheilung muss erst einsetzen, vorher können sie nichts riechen. Ich nehme die erste Gabel an den Mund und denke, das ist Kartoffelbrei mit Schweinebratensoße. Und es beginnt immer noch das Zweifeln, hole ich mir dieses Aroma aus meinem Langzeitgedächtnis oder rieche ich tatsächlich?
Martin kann es überhaupt nicht glauben. Er riecht wieder und er weiß sogar noch, wie er auf dem Weg nach Hause im Auto zu Hause anruft und sagt am Telefon, hey, die OP ist geglückt, ich rieche wieder.
Ich kann es nicht mehr genau sagen, wie lang, aber es war wirklich, ich glaube, nicht einmal 2-3 Tage. Und ich schmecke dann tatsächlich und rieche nichts mehr. Und diese Phasen wechseln. Sie wechseln leider dann in die Richtung, dass ich immer weniger rieche und schmecke. Und dass die Phasen, wo ich noch etwas leicht an Aroma wahrnehme, seltener werden. Und was deutlich zunimmt, sind die Phasen, wo ich überhaupt nichts mehr rieche und schmecke. Also wie vor der ersten Operation.
Und wieder bleibt Martin eigentlich nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass alles nur eine Phase ist und dass er halt irgendwann seine Kartoffelsuppe wieder riechen und schmecken kann. Mittlerweile sind wir Ende 1999 angekommen. Anfang 98, also vor fast 2 Jahren, hat Martin angefangen, nichts mehr zu riechen. Er hat 2 OPs hinter sich und nach der 2. OP hat er kurz gerochen. Jetzt vergehen nochmal 3 Jahre, in denen Martin nichts riecht und nichts schmeckt. Und der Zustand nagt an ihm. Weil er versucht natürlich, alles so zu akzeptieren, wie es ist, aber er merkt auch, dass es total schwer für ihn. Auch schwer für ihn, offen darüber zu reden, was in ihm vorgeht. Petra, also Martins Frau, die empfiehlt Martin, dann nochmal einen 3. Arzt zu probieren. Und der entdeckt dann, dass der Eiter in den Nebenhöhlen zurück ist. Und da ist noch was.
Da merke ich, dass er sehr entsetzt ist, als er zum ersten Mal in meine Nase schaut. Er wird ganz still und leise und sagt nur: Wer hat denn Sie operiert? Der hat ja fast alles weggeschnitten, was wegzuschneiden ist.
Also das kriegen wir jetzt gerade mal klar. Der Arzt sagt Martin, dass bei der ersten OP auch einige Riechzellen weggeschnitten wurden. Das hat auch schon der zweite Arzt angedeutet, aber dieser dritte Arzt sagt das ohne Umschweife. Also ist das vielleicht sogar der Grund, warum Martin mittlerweile gar nichts mehr riechen kann? Es gibt aber auch Hoffnung, weil es sind schon noch ein paar Riechzellen, die heißen eigentlich Siebbeinzellen, vorhanden.
Er versucht mir dann sehr schonend beizubringen, es wird eine dritte Operation geben müssen. Nicht nur, damit ich vielleicht dann doch noch wieder riechen kann, sondern weil erneut die Gefahr besteht, dass, wenn die Vereiterung nicht gestoppt wird, es erneut die Gefahr einer Hirnhautentzündung geben könnte.
Ein paar Wochen nach der dritten OP, als Martins Nase langsam wieder Normalgröße annimmt, also zurückschrumpft, kann Martin immer noch nicht riechen und ihm wird klar, das war's jetzt. Er ist auf einmal müde und hat keinen Bock mehr auf dieses bange, unbeständige Gefühl und auf diese elenden Stunden, Tage, Wochen, die in den letzten 4 Jahren in Wartezimmern und diesen ganzen Behandlungszimmern im Krankenhausbett verbracht hat. Das war einfach alles für die Katz.
Und bei mir entsteht so der Eindruck, ich bin müde, ich möchte jetzt nicht mehr groß was unternehmen. Wenn es so sein soll, dann schmeck und rieche ich eben nichts mehr.
Und dann, 2-3 Jahre nach der dritten OP, da passiert etwas sehr Sonderbares. Der Geruch kommt plötzlich zurück, punktuell, am Frühstückstisch beispielsweise. Da riecht Martin dann auf einmal wieder seine Umgebung. Also das Parfum, das Petra ihm ausgesucht hat, weil er es selber nicht riechen konnte. Und es riecht tatsächlich nach Frühling, so wie er es geordert hatte. Und wir würden jetzt vielleicht sagen, crazy. Aber für Martin ist es überhaupt nicht nur positiv, weil nämlich diese Phasen, die kann er überhaupt nicht kontrollieren. Zum Beispiel morgens nach dem Frühstück riecht er was. Er sagt, Petra, komm, heute Abend gehen wir schön essen. Und dann machen die beiden einen Restaurantbesuch aus. Sie sitzen quasi vor der Speisekarte. Das Essen kommt.
Und dann habe ich dieselbe Situation wie vorher auch. Ich sehe, oh, schön angerichtet. Könnte ganz gut schmecken, aber ob es wirklich so ist, nehme ich halt nicht drauf.
Es ist so eine ständige Unsicherheit auch. Lebst du so in dieser Gewissheit, dass irgendwie es nicht gewiss ist, ob du jetzt was schmecken kannst oder nicht?
Das war anfänglich ziemlich schwierig, weil den Lichtschalter mache ich ja nicht selber aus und an. Also da kommt, ich sage mal, jemand, der macht jetzt plötzlich mal Licht, du bist gerade drauf gefasst und es entsteht ziemlich viel Frust. Ja, ich schmecke und rieche nichts mehr. Und dann gab es so eine Phase, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt ist es wahrscheinlich so. Und dann wird es immer dann schwierig, wenn ich dann plötzlich wieder gerochen habe. Und dann keimt immer so auf der einen Seite Hoffnung auf, es könnte ja wieder werden. Und in dem Augenblick, wo man dann denkt, ah, jetzt wird es doch mehr, dann fällt es wieder weg.
Diese krasse Ungewissheit, ob man jetzt was schmeckt an dem einen Tag oder nicht schmeckt an dem anderen Tag, das ist wohl typisch für eine chronische Nebenhöhlenerkrankung. Ärzte sagen, wenn sich die Nase für längere Zeit beruhigt, kann der Geruchssinn partiell wiederkommen. Einfach so. Und Martin, der denkt sich,
alles dran festhalten, es muss doch wieder werden, spüre ich, es bringt mich nicht weiter. Der Weg, vielleicht mit dieser Erkrankung leben zu müssen, macht mich gelassener. Nicht mehr verzweifelt, nicht mehr so den Druck für mich selber, ich muss doch jetzt wieder riechen. Für mich eher ist so ein Punkt jetzt erreicht, es gehört wohl zu meinem Leben mit dazu.
Heute ist dieses Ja, Nein, dieses Riechen, Nicht-Riechen ein Teil von Martins Leben geworden. Auch eben, dass er es nicht kontrollieren kann. Seit einem Jahr allerdings hat dieses mal so, nochmal eine neue Wendung genommen. Weil Martin wacht jetzt jeden Tag auf und ja, er riecht was, er schmeckt was. Und das immer häufiger.
Für mich überraschend, dass jetzt die Phasen, wo ich rieche und schmecke, viel, viel länger sind. Und habe jetzt auch nicht die Angst, es könnte wieder anders werden. Ich freue mich über jeden Tag, wo ich etwas schmecke, wo ich etwas rieche, wo sich meine Lebensqualität wieder verbessert, wo ich Gerüche in der Natur wahrnehme, wo ich das Bouquet eines Weines wahrnehme, wo ich eine Erdbeere vom Feld pflücke und weiß, jawohl, die schmeckt nach Erdbeere. Das ist tröstlich und ich freue mich einfach darüber, dass es so ist, ohne jetzt ständig darüber nachdenken zu müssen, wie lange bleibt das Ganze.
Und vielleicht ist es auch genau das, was Martin jetzt nach 20 Jahren Nasengeschichten gelernt hat, dass dieses Ich sorge mich zwar sicher eine Funktion erfüllt in seinem Leben, es aber viel wesentlicher ist, dass er ja diese kleinen, unerwarteten Genüsse, die er manchmal hat, dass er die festhält und sich einfach darüber freut.
Ja, für die meisten von uns ist dieser wunderbare Duft von frischen Erdbeeren sowas Stinknormales. Und da müssen wir uns vielleicht auch mal dran erinnern, wie toll sowas ist. Jannik Hannebohn hat die Geschichte von Martin Meyer und dem verlorenen Geruchssinn erzählt hier in der 100.
Ja, ich kenne übrigens auch eine Frau, die ihren Geruchssinn verloren hat. Erzähl. Fällt mir gerade ein.
Erzähl.
Ja, das ist bei einem Unfall passiert. Die ist angefahren worden von einem Transporter, das ist schon Jahre her, und war wirklich schwer verletzt, weil die unter dem Transporter lag und ist dann danach ins Krankenhaus gekommen und hatte wirklich schwere Verletzungen. Und eine Folge dieses Unfalls war eben, dass ihr Geruchs- und Geschmackssinn weg war. Das heißt, also sie konnte nicht mehr riechen. Und die Grundgeschmäcker, das ist ja, das kam ja auch im Beitrag eben vor, ne?
Wie bei Martin, genau.
Genau, süß, sauer, salzig, bitter. Das nimmt man ja über die Zunge wahr, über unterschiedliche Teile der Zunge. Die nimmt sie schon auch wahr. Aber so diese ganzen Details wie Zimt, Minze, Ananas, die gehen eben nicht mehr. Und totales Drama, aber manchmal hat es auch Vorteile.
Da würde mir jetzt konkret nichts einfallen, ehrlich gesagt. Was für Vorteile?
Doch, wenn es stinkt, dann riecht sie nämlich nichts. Also Biomüll, Toilette. Ja. Und ich habe dann irgendwann mal mit ihr in so einer Schlange gestanden, also mit vielen anderen Menschen, wo wir warten mussten, um irgendwo reinzukommen. Und irgendwann war es halt so, dass jemand sehr stark gepupst hat. Und es hat sehr doll gestunken und alle so, boah, haben so die Nase gerümpft.
Wie das und sie so, dumm-di-dumm.
Genau, was? Und wie das in so Situationen halt so ist, hat niemand was gesagt, sondern immer alle nur so, oh, stinkt ja und so, ne? Nur sie halt nicht. Und diese Person, die gepupst hat, die hat auch immer weiter gepupst. Das hat einfach nicht mehr aufgehört. Die hat so richtig immer wieder einen fahren lassen.
Oh, furchtbar.
Genau. Und am Ende, ganz am Ende, kam dann bei der Geschichte irgendwann raus, dass also das, diejenige, die gepupst hat, das war halt die, die nichts mehr gerochen hat. Also das war halt diese Frau, die ihren Geruchssinn verloren hat. Also weil die nicht mal mehr mitkriegt, wenn ihre eigenen Püpse stinken. Das finde ich schon krass.
Ja, ich meine, sie müsste eigentlich mitkriegen, dass sie pupst, aber man kann sich ja nie sicher sein, ob er jetzt stinkt oder nicht, den mal rauslässt.
Dann denkt man ja nicht drüber nach. Also man denkt halt, das riecht nicht, wenn man es selbst nicht riecht, glaube ich.
Also auch eine, die nichts riechen konnte, weil sie was Wichtiges verloren hat. Und genau darum geht es ja in der 100 heute, Folge 166, wenn wir was Wichtiges verlieren. Und ja, das kann man von Lukas auf jeden Fall auch behaupten. Der hat was verloren, das er sich eigentlich sehr, sehr gewünscht hat. Sein Medizinstudium nämlich. Und da stellt sich die Frage, wie geht das? Also, wie kann man ein Studium verlieren? Das wollten wir auch wissen und deswegen habe ich mit Lukas gesprochen. Hallo Lukas.
Hallo.
Es geht ja um Medizinstudium und bei Medizin wissen wir, wer Medizin studieren will, der muss schon früh dran arbeiten, damit das überhaupt klappt, jedenfalls zeitnah klappt. Es kommt nämlich auf die Abi-Note an. Wie sieht das bei deiner aus? Wie ist die?
Also ich hatte eine Abi-Note von 1,5.
Ist ja erstmal toll, oder?
Ja, das ist in Ordnung. Für mich persönlich war das auf jeden Fall schon mal schön, aber für das Studium war das relativ knapp.
Was heißt denn das? Also mit so einer Note, wie groß sind die Chancen?
Ja, also ich konnte mir die Unis da schon nicht frei aussuchen. Es gibt viele Unis, die haben einen Numerus Clausus von 1,0 und da musste ich dann schon geschickt wählen, welche Unis denn für mich noch passen könnten.
Also hast du dich dann 2011 für einen Medizinstudienplatz beworben. Wie hast du dir die Chancen ausgerechnet?
Mir war klar, dass ich es wahrscheinlich in der ersten Runde noch nicht schaffen würde. Das ist die Abiturbestennote. Deswegen habe ich auch erstmal das Pflegepraktikum gemacht, was man sowieso für das Studium machen muss. Und habe gedacht, warte jetzt erstmal einfach ab. Mit 1,5 kann es klappen, muss es aber nicht. Und dann habe ich auch schon überlegt, was ich denn machen könnte, wenn es nicht klappen sollte.
Genau, wollte ich gerade nachfragen. Hat man sowas wie einen Fallback-Plan dann, damit man möglichst schnell weitermachen kann mit irgendwas?
Da die Chancen immer noch relativ gut waren, hatte ich mir überlegt, dass ich erstmal die Ausbildung zum Rettungssanitäter machen würde. Das ist so eine Kurzausbildung, die dauert ein paar Monate. Und dass ich dann mich im Sommersemester und noch einmal im Wintersemester bewerben würde und je nachdem dann die Zeit anders füllen würde und mich im Zweifelsfall ganz umorientieren würde. Also ich hatte jetzt nicht vor, die derzeit 13 Wartesemester voll auszukosten.
Nun hast du ja dann dein Studium verbaselt. Wie konnte das passieren?
Ja, das war eigentlich relativ überraschend für mich. Ich hatte die Ausbildung schon begonnen, obwohl die letzten Medizinstudienplätze immer sehr spät vergeben werden, da es dann noch ein Nachrückverfahren gibt. Und anders als in vielen anderen Studiengängen, wo die Leute, wenn da jetzt keine große Zulassung drauf ist, eigentlich schon damit rechnen können, wo sie hingehen und dass sie einen Studienplatz bekommen, kann das im Medizinstudium durchaus bis Anfang Oktober dauern. Anfang Oktober war vorbei, ich hatte die Ausbildung begonnen und dann war der 1. November Allerheiligen. Das war damals an einem Dienstag und wir hatten einen Brückentag von der Ausbildung bekommen und ich war mit ein paar Freunden weg gewesen. Wir sind Freitag losgefahren und Dienstagabend nach Hause gekommen.
Wo wart ihr?
Wir waren damals in Belgien, hatten ein paar Tage uns einfach freigenommen.
Einfach Urlaub machen.
Genau, einfach nochmal, bevor dann die längere Zeit bis Weihnachten noch dauert, nochmal ein bisschen freimachen. Und da hatte ich dann damals noch mit Roaminggebühren und all sowas auch mein Handy ausgeschaltet, weil ich dachte, bevor das jetzt Unmengen Geld verschlingt, mach es aus. Im Moment ist sowieso nichts mehr wichtig. Und als ich dann wiederkam und abends meine E-Mails gecheckt hatte, sah das auch danach aus, zuerst Freunde und Bekannte, dann das E-Mail-Fach unbekannt, nichts Besonderes. Und dann rein der Interessen halber schaue ich mir den Spam-Ordner an und sehe dann dort eine E-Mail bezüglich ihrer Bewerbung.
Könnte auch Spam sein, man weiß es nicht, ne?
Könnte auch Spam sein. In dem Fall ging es allerdings tatsächlich um meine Bewerbung. Und zwar war das die Sekretärin der Universität Bonn. Ich mache also die E-Mail auf und waren dann erstmal so ein paar einleitende Sätze. Ich überfliege das Ganze so und dann steht da, konnten wir Ihnen einen Studienplatz der Universität Bonn ermöglichen? Also so, ich weiß nicht genau, ob das der genaue Wortlaut war, aber sowas in der Art.
Und du erstmal so, yeah, wahrscheinlich.
Ja, also nee, im allerersten Moment habe ich den Satz überlesen und meinte dann, stopp, das kann nicht sein. Ich habe es nochmal gelesen und nochmal. Wie gesagt, das Bewerbungsverfahren war ja längst abgelaufen.
Ja.
Und dann dachte ich, Wahnsinn. Und in dem Moment flutete natürlich Freude durch den ganzen Körper. Als ich dann die E-Mail weitergelesen habe, sackte das Herz aber sogleich wieder in die Hose. Also da war alle Freude sofort wieder vorbei. Denn die E-Mail war Freitagnachmittag verschickt worden. Und wir hatten ja bereits Dienstag. Dienstag Feiertag. Und dazwischen war ein normaler Arbeitstag, den wir in der Ausbildung als Brückentag bekommen hatten. Genau, der Montag. Und da stand dann in der E-Mail, Sie haben den Studienplatz. Allerdings müssen Sie sich zur Einschreibung bis Montagmorgen, ich glaube 9 oder 10 Uhr melden.
Ach du Scheiße, und du warst in Belgien?
Ich war in Belgien. Bedeutet, ich habe die Zusage freitags nachmittags bekommen. Und hätte mich bis montags morgens melden können. Samstag, Sonntag, regulär, Büros geschlossen. Und ich Montag selber noch im Urlaub.
Hm. Da würde ich jetzt denken, na gut, das haben die da reingeschrieben. Aber ja, also ist ein Brückentag gewesen. Es gibt viele Gründe, warum man sich so schnell nicht zurückmelden kann, übers Wochenende weg ist oder sowas. Die werden doch Verständnis haben. Und dann kann man doch mal mit denen reden, oder?
Genau das Gleiche habe ich auch gehofft. Ich meine, die Chancen waren relativ niedrig zu dem Zeitpunkt, aber ich habe sogar am Dienstag selber abends nochmal probiert, dass das Sekretariat am Feiertag geschlossen hat. Das war ja eigentlich klar, aber in so einer Situation versucht man einfach, was man kann. Ne? Dementsprechend kam dann auch der Anrufbeantworter. Ich konnte in der Nacht kaum schlafen, am nächsten Morgen sofort um 8 Uhr dann nochmal angerufen. Zu dem Zeitpunkt war das Sekretariat auch noch nicht besetzt und sobald das Sekretariat besetzt war, ich habe es mehrmals probiert, habe ich sofort gesagt, ich habe hier eine Mail bekommen, ich freue mich riesig, ich würde den Studienplatz gerne annehmen, ich konnte es leider vorher nicht, ich war nicht da, ich hoffe, das geht noch. Und die Frau im Sekretariat am anderen Ende der Leitung meinte dann, ja, das tut mir leid, aber ihr Studienplatz wurde bereits weitervergeben.
Ach du meine Güte.
Und in dem Moment war natürlich alle Freude hinüber. Aber das war eine Katastrophe für mich.
Aber so ein Studienplatz, ne? Das ist eine offizielle Sache. Also das ist ja eine große Sache, die für Menschen sehr, sehr wichtig ist. Da kann man sich gar nicht so vorstellen, dass so eine Mail direkt wieder ungültig ist. Also da würde man doch denken, da hat man irgendwie Anspruch oder Recht drauf.
Ja, genau das Gleiche habe ich natürlich in dem Moment auch gedacht. habe die Frau gefragt, was ich denn jetzt selber dran machen könnte oder ob sie noch irgendetwas machen können. Aber die Sekretärin meinte, ja, das Einzige, was sie noch machen können, das ist, sich im nächsten Semester wieder zu bewerben. Und das war natürlich in dem Moment eine ganz schön harte Aussage für mich, weil das natürlich wieder ein halbes Jahr länger warten bedeutete. Ich war in dem Moment, ich wusste gar nicht, was ich antworten sollte. Ich habe mich dann bedankt, habe das Telefonat beendet, bin dann zurück in den Unterricht gegangen und habe das meinen Freunden erzählt, von denen selber auch einige auf den Medizinstudienplatz warteten. Und die haben nur mit dem Kopf geschüttelt und meinten, das kann nicht sein, das ist Unrecht. Und letztendlich war die Aussage der Uni sehr klar. Die meinten, das ist ein Angebot von uns, das eigentliche Bewerbungsverfahren ist abgelaufen und sie können froh sein, dass es überhaupt noch die Möglichkeit gibt, dass wir Plätze, die sehr spät abgelehnt wurden, im Nachhinein noch irgendwie anders besetzen. Und sie hatten jetzt das Glück, dass wir ihnen dieses Angebot zukommen haben lassen, aber das war ein Angebot von uns, Rechte haben sie da keine. Das war in dem Moment natürlich sowas von unglaublich schade. Zuerst das Abfinden, es hat in diesem Semester noch nicht geklappt. Dann plötzlich diese spontane, übergroße Freude, dann dieses Zittern und dann ein ganz schlichtes, bewerben Sie sich im nächsten Semester wieder. Das war hart.
Wie ging es dann für dich weiter? Also hat dich das noch sehr, sehr lange gefrustet?
Ich bin eigentlich ein Typ, der sich relativ schnell mit Situationen anfreundet. Und von daher habe ich dann das Positive aus der Situation genommen, habe die Ausbildung zu Ende gemacht, bin 3 Monate nach Kenia gefahren, habe dort eine unheimlich schöne Zeit verbracht und hatte dann das große Glück, dass ich mich gar nicht so lange weiter mit diesem Schicksal abfinden musste, sondern dass ich dann, nachdem ich mich etwas anders beworben habe, mit einer etwas anderen Strategie in Frankfurt einen Studienplatz bekommen habe und mich mein Bruder in Kenia anrief und sagte, Lukas, du hast einen Studienplatz. Das war damals noch, ich glaube, Ende August, also noch eine relativ frühe Runde. Und ich konnte das zuerst gar nicht glauben. Ich war dann natürlich total begeistert und dachte zuerst, er würde mich da irgendwie ärgern wollen. Und dann ging alles ganz schnell. Dann bin ich Mitte Oktober aus Kenia wiedergekommen, in Frankfurt gelandet und am nächsten Tag direkt wieder nach Frankfurt gefahren, um mich einzuschreiben.
Wie war das jetzt für dich, in Frankfurt zu sein?
Also erstmal war die Freude natürlich groß, überhaupt einen Studienplatz zu bekommen. Dass ich ursprünglich nach Bonn wollte, lag an meiner Familie, aber nicht zuletzt auch damals auch an meiner Freundin. Und dann kam die nächste Geschichte dazu. Und zwar erwarteten meine Freundin und ich eine Tochter. Und das hat den Studienstart natürlich erstmal sehr durcheinander gebracht. Und eigentlich die Situation insgesamt auch wieder sehr schwierig gemacht, denn ich bin immer noch in Frankfurt. Luisa, meine Tochter, ist weiterhin in Bonn und wir müssen quasi alle familiären Aktivitäten in Bonn stemmen.
Das heißt, du studierst jetzt schon wie viele Jahre?
Ich studiere jetzt seit Wintersemester 2012, war zwischenzeitlich in Elternzeit und hatte das Studium etwas gerafft und bin jetzt im 6. Semester im 2. Klinischen.
Wie lange hast du denn noch, wenn du in Frankfurt bleibst jetzt?
Ja, also ich habe noch 2 Jahre und dann das praktische Jahr, also das PJ.
Aber immerhin hast du das Studium dann doch bekommen, was du immer wolltest.
Das ist auf jeden Fall die große Freude. Im Nachhinein bin ich unheimlich froh, dass ich mich da durchgebissen habe und weiterhin das Studium absolviere und dann im Endeffekt meinen Traum verwirkliche und Arzt werde.
Lukas hat sein Studium verloren, dann hat er ein neues wiedergefunden, was ein bisschen anders aussieht und viel, viel komplizierter ist, aber es ist trotzdem ein Medizinstudium. Lukas, danke.
Herzlichen Dank.
Also ich habe ja auch mein Studium verbaselt, aber das lag an ganz anderen Dingen, würde ich sagen. Also so, oh Uni, oh viele nette Leute, oh hier eine Party, oh ach ja, klar spiele ich in deiner Band mit. Oh was, Hochschulradio mache ich auch. Und schwupps war ich im 8. Semester. Und Scheine? Eher nein. Ihr hört den 100-Podcast, wenn du etwas Wichtiges verlierst. Das ist unser Thema heute. Und in der nächsten Geschichte geht es nach Französisch-Guayana. Das ist französisches Überseegebiet, liegt in Südamerika, grenzt an Brasilien und Suriname, liegt an der Atlantikküste. Das ist tropisch da. Es gibt Palmen, Regenwald. 100-Reporterin Vera Pache war da mit einem Stipendium für 2 Monate und in dieser Zeit dort bekommt sie Besuch von einer Freundin, von Ulla. Die kommt aus Koblenz, ist Apothekerin und ist verantwortlich für einige Angestellte, auch wenn sie nicht in der Apotheke ist. Und deswegen telefoniert sie ständig während der Reise.
Da hat unsere Filialleitung, die hatte ganz starke Probleme und die musste dann ständig mit mir telefonieren, weil wenn die sich da hätte aus der Apotheke rausgezogen oder krankgeschrieben, dann hätte ich halt zurück müssen. Und deswegen musste ich mit der dann dauernd telefonieren.
Ja, und deswegen war das auch so, dass Ulla ihr Smartphone immer dabei hatte. Und jetzt, spätestens jetzt, ahnen wir alle, was passieren wird.
2013 besucht mich Ulla in Französisch-Guayana. Und wir wollen von dort aus dann auch nach Suriname rüber. Suriname war mal niederländische Kolonie, ist aber heute unabhängig und dementsprechend auch weniger europäisch als das Nachbarland. Und uns interessiert auch diese Mischung aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen Kulturen. Suriname ist eine absolute Multikulti-Gesellschaft. Da leben Nachfahren von Sklaven zusammen mit Schwarzafrikanern, Indern, Kreolen, Menschen aus Indonesien. Klar, Europäer sind auch dabei, Menschen aus Südamerika, auch Libanesen. Also es ist echt sehr besonders dort. Außerdem ist es aber auch total easy, dort einzureisen. Wir fahren in Französisch-Guayana einfach auf einer Straße immer weiter geradeaus, bis wir an den Maroni gelangen. So heißt der Fluss, der die beiden Länder voneinander trennt. Und dann nehmen wir ein Boot, um auf die andere Seite rüberzufahren. Und zack, sind wir auch schon in Suriname. Von dort aus geht's dann etwa so 2,5 Stunden lang mit einem Taxi über Schotterpisten bis nach Paramaribo. Das ist die Hauptstadt.
Also wir sind da hingefahren und hatten ganz wenig Zeit nur, nämlich nur einen Tag. Und das war so eine merkwürdige Stadt. Man kam gar nicht so richtig zurande. Es gab so eine riesige Kirche und darum so ein paar schöne rausgeputzte Häuser.
Das waren Holzhäuser, noch aus der niederländischen Kolonialzeit. Viele mit Veranda erinnern zum Teil an die Villa Kunterbunt aus Pippi Langstrumpf. Manche sind verfallen, andere frisch gestrichen. Echt hübsch, aber wenn ich mich an Paramaribo erinnere, dann auf jeden Fall auch an ein ziemliches Durcheinander, an hupende Autos, Motorräder und dazwischen irgendwie Vogelgeschrei, krächzende Papageien und Froschgequake. Und an diesem Morgen, als Ulla und ich uns auf den Weg machen, um Paramaribo zu erkunden, da laufen wir dann einfach mal los und denken so, ja, irgendwann kommen wir schon ins Zentrum. Aber stattdessen landen wir auf so einer endlos langen Straße mit Autohändlern, Supermärkten. Dann erinnere ich mich noch an so eine Tierhandlung mit Hundewelpen im Schaufenster und unendlich vielen Papageien, die da um die Wette krächzen.
Da sind wir die Straße entlang gelaufen und haben gesagt, ja, irgendwie sind wir hier total verkehrt. Jetzt müssen wir mal irgendwie da gucken, wo wir lang wollen. Und dann haben wir zufällig dieses Taxi gesehen. Das stand da rum.
Und vor dem Taxi, da stand ein Typ. Beim Tagebuch kann ich entnehmen, dass er Luciano heißt. Und wir sagen Luciano dann, er soll uns bitte zum Markt fahren. Weil es ist ganz klar, jede südamerikanische Stadt, die hat einen Markt. Und da, wo der Markt ist, ist auch das Zentrum.
Dann hat er uns da reingefahren und dann hat er schon ein bisschen so ein Theater gemacht mit Anhalten und so, dass es schwierig sei. Und dann hat er uns rausgelassen.
Und an diesem Markt, da herrscht dann tatsächlich noch ein viel größeres, unübersichtliches Gewimmel. Und wir sind aber total froh, dass es jetzt endlich was zu gucken gibt. Vor allem rasten wir so ein bisschen aus, weil wir entdecken dann, dass es in dieser Markthalle gibt so eine Etage und auf dieser Etage, da gibt es eine Stoffabteilung. Mit ganz vielen bunten Stoffen, afrikanischen Stoffen, indonesischen Stoffen, superschönen Mustern. Fantastisch. Und wir kaufen da erstmal ein.
Und dann waren wir auch echt wieder froh, dass wir da jetzt irgendwie sowas gefunden haben, was uns eher nach Stadt aussah als vorher dieses Industriegebiet.
Anschließend nehmen wir dann eine Treppe, um wieder in diese Hauptmarkthalle zu kommen. Und auf dem Treppenabsatz bleiben wir dann stehen, weil dieses Bild ist einfach wahnsinnig schön. Also man kann von dort aus die ganze Markthalle überblicken. Und da sind ganz, ganz viele Marktstände und es sieht aus, als hätte jemand sie nach Farben geordnet. Also da sind Reihen mit Bananen und Zitronen, alles ganz gelb. Dann gibt es Reihen irgendwie mit Kräutern und anderem Gemüse, alles grün. Dann irgendwo die Tomaten. Ich fange dann an zu fotografieren und Ulla, die will auch ein Foto machen.
Und dann habe ich in mein Kleid in die Tasche gefasst und das ist mir ganz heiß und kalt geworden. Und dann habe ich gesagt, Vera, ich habe mein Handy verloren.
Ey, ich denke in dem Moment einfach nur, das kann jetzt nicht wahr sein. Wenn es einen denkbar ungünstigen Zeitpunkt und einen ungünstigen Ort gibt, dann ist das jetzt und hier.
In dem Handy waren alle Adressen und alles drin, aber da hatte ich noch überhaupt gar kein Backup oder sowas. Weil es war mir eigentlich damals total scheißegal, aber die ganzen wichtigen Adressen, auch Geschäftsadressen und alles war da drin.
Ja, wir stehen dann kurz auf dieser Treppe und diskutieren, gestohlen oder nicht gestohlen?
Ich habe jetzt nicht gedacht, dass es uns gestohlen worden ist. Ich meine, da waren ja nicht so viele Leute. Also ich bin auch nicht angerempelt worden oder so. Ich glaube, das haben wir kurz mal in Betracht gezogen. Aber eigentlich war es schon klar, dass es gut sein kann oder höchstwahrscheinlich ist, dass ich es irgendwo habe liegen lassen.
Ulla sagt dann noch, sie glaubt, dass sie es im Taxi verloren hat. Und mein erster Gedanke in dem Moment ist, wenn ich mich heute daran erinnere, ey, wir werden das niemals wiederfinden. In diesem ganzen Gewusel und Durcheinander. Aber Ulla, die erinnert sich an was anderes.
Dann hast du gesagt, wenn das in dem Taxi ist, dann finden wir das. Und ich so, ach Vera, wie denn? Ich weiß weder, wie der Typ richtig aussieht, was das für ein Autofabrikat war, geschweige denn, wo diese Straße gewesen sein soll, wo wir das aufgetan hatten, weil wir sind ja eigentlich am Anfang nur ziellos rumgelaufen.
Ich habe tatsächlich daran geglaubt, dass wir das wiederfinden?
Du hast gesagt, wenn das in dem Auto ist oder in dem Taxi, dann finden wir das.
Also an diesen Optimismus kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern. Aber ich weiß, dass ich mir irgendwas gemerkt habe. Also den groben Straßennamen oder den Namen dieses Viertels. Irgendwas da, wo wir Luciano, den Taxifahrer, getroffen haben.
Was du dir alles merken kannst, wenn ich keine Sekunde Gedanken dran, eine Straße in Surinam, die wir in die falsche Richtung gelaufen sind, sich daran zu erinnern, wie die heißen könnte. Ich bin froh, dass ich die Straße weiß, in der ich arbeite und in der ich wohne. Also solchen Sachen schenke ich überhaupt gar keine Aufmerksamkeit. Dass du das noch wusstest, das fand ich ein Wahnsinn. Niemals.
Ja, wir sind halt einfach echt unterschiedlich. Aber gut, wir halten dann wieder ein Taxi an und erklären dem Fahrer so grob diese Idee von der Richtung, die wir haben. Und er fährt dann los. Und tatsächlich kommen wir irgendwann wieder auf diese lange Straße, die dem Ort sehr ähnelt, wo wir da morgens losgefahren sind.
Dann mussten wir zusammen diese ganzen Läden rekonstruieren. Da war dieser Kaffeeladen und da der Vogelladen und so. Und irgendwann, also auf der rechten Seite, stand da echt so ein verdammtes Taxi.
Und dann sind wir dahin.
Genau, dann sind wir dahin und dann hast du mit dem geredet.
Also es war unser Taxi.
Ja, es war dann tatsächlich unser Taxi und der hat tatsächlich dort gewartet und zufälligerweise war das tatsächlich sein Standplatz, wo der in der Mittagszeit wartet. Der saß doch auch draußen und hat was gegessen oder eine geraucht, das weiß ich gar nicht mehr. Und dann, ja, Handy verloren, bla 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 und dann habe ich schon auf den Rücksitz geguckt und da lag's. Da ist es mir einfach aus der Tasche vom Kleid rausgefallen.
Also kann sich jeder vorstellen, unsere Freude in dem Moment ist riesig. Wir fallen uns in die Arme, wir jubeln, wir hüpfen da rum. Aber der Taxifahrer, der freut sich überhaupt nicht mit uns. Weil anscheinend an dem Morgen, als uns der Taxifahrer gefahren hatte, hat er uns nämlich im Halteverbot rausgelassen.
Und dann hat er sich ja furchtbar aufgeregt. Also irgendwie hat er gesagt, ja, und er hat ja sogar einen Strafzettel gekriegt.
Als der gecheckt hat, dass du da auf der Rückbank dein Handy verloren hast, haben wir uns natürlich mega gefreut. Und er hat es dann gecheckt und der war dann so voll wütend und hat uns dann irgendwie diesen Strafzettel hingehalten und meinte, hier, ich musste heute 150 Surinam-Dollar bezahlen. Das sind so irgendwie umgerechnet 17 Euro. Aber für ihn ist das halt wahnsinnig viel Geld gewesen. Und hat dann auf dein Handy gezeigt und meinte, dafür hätte ich locker 200 gekriegt.
Das war richtig frech.
Also wir finden seine Reaktion ziemlich unverschämt und denken uns so, nee, das kann er jetzt so nicht mit uns machen.
Und dann haben wir halt so hin und her diskutiert. Also wir dann auf Deutsch wieder und dann irgendwann ist er, komm, lass uns den einfach buchen, was er am Tag kostet. Dann soll er dafür arbeiten, dass er seinen Strafzettel wieder kriegt. Dann haben wir einen guten Deal und immerhin haben wir das Handy gefunden. Soll er ruhig auch Anteil haben an diesem Glücksfall. Weil daran habe ich nicht geglaubt. Ich hatte das schon abgeschrieben.
Ja, und dann haben wir noch einiges von Paramaribo gesehen in der kurzen Zeit, die uns da noch geblieben ist. Dank Luciano, der uns den ganzen Tag rumgefahren hat. Und am Ende kann man sagen, hatten wir also alle irgendwie Glück.
Ja, da habe ich auch gedacht, oje, hoffentlich habe ich mein Glück nicht fürs ganze Jahr schon aufgebraucht.
Ja, aber man darf doch auch mal Glück haben. Und es ist doch schön, wenn am Ende von so einer Geschichte alle glücklich sind. Ja, eine Geschichte, die einfach aus einem verlorenen Smartphone entstanden ist und die beiden, die Ulla und Vera, niemals vergessen werden. Julia, Es ist bestimmt nicht einfach, aber vielleicht sollten wir ja das genau mitnehmen aus diesen Geschichten, dass wir häufiger so ein Verlieren, so ein Verlust, so ein Verbaseln als Chance begreifen. So als Anfang von was Neuem, mindestens eben von einer guten Geschichte.
Ja, wenn wir es nicht wiederfinden, dann bleibt es vielleicht eine schöne Erinnerung an etwas, was nicht mehr da war. Und wenn wir es wiederfinden, dann wird einem am Ende nochmal so richtig schön deutlich, wie wichtig und wie schön es ist, diese Dinge zu haben und wiedergefunden zu haben.
So ein rosa Kosmetiktäschchen zum Beispiel.
Genau, weil da war das Schöne, dass als es wieder da war, habe ich mich so gefreut wie an Weihnachten als Kind über irgendwelche Geschenke, die ich unvermutet bekommen habe.
Folge 166 der 100 war das. Und jetzt am Ende will ich noch mal ein paar Worte verlieren. Dankesworte. Danke an Julia für die Redaktion dieser Sendung und für deinen Besuch hier im Studio.
Ja, ich komme immer gerne vorbei.
Super. Danke an Stefan Beuting, an Martin Meyer und Yannick Hanebohn, an Lukas und an Vera Pache für eure Geschichten. Danke auch an Christoph Schäfer für die Redaktion dieser Sendung. Danke an Susanne Sitzler online, Norman Wollmacher und Stefan Waltershagen in der Technik. Und vor allen Dingen vielen Dank euch, dass ihr dabei wart und dass ihr zuhört bei dieser 100. Ihr wisst schon, wir kriegen gerne Post von euch mit allem Möglichen, Kritik, Anmerkungen, Lob oder eben eure Geschichten, von denen ihr sagt, die gehören gehört. mail@deutschlandfunknova.de ist die Adresse dafür. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns auch über Rezensionen bei iTunes und Co. und wenn ihr uns weiterempfehlt. Die nächste 100 gibt es dann in 2 Wochen. Da geht es um Menschen, die sich von etwas befreit haben. Euch eine wunderbare Zeit. Und wenn ihr was verliert, verliert danach nicht zu viel Zeit damit, euch zu ärgern. Ich bin Paulus Müller, das war 100.
Es ist gar nicht so einfach, mit so einer Schwäche umzugehen, also so viele Gedanken zu verlieren, so vergesslich zu sein. Und da gab es einen Punkt, der hat mir so Trost gespendet. Das war, als ich das Buch von Harald Weinrich durch Zufall gefunden habe. Lethe, Kunst und Kritik des Vergessens. Ich habe es mir durchgelesen, darin wunderschöne Geschichten, zum Beispiel die von einem spanischen Arzt aus dem 16. Jahrhundert, Huarte, der gesagt hat, ja, das sind 2 Seiten einer Medaille. Die einen haben viel Verstand und die anderen haben eben eine gute Merkfähigkeit. Ja, und so beides gibt es eben nicht. Ne? Also entweder inspiriert und schlau oder eben ja so ein total tolles Gedächtnis. Und interessanterweise hat Cervantes, der Autor von Don Quixote, sich davon inspirieren lassen und hat das Gedächtnis in Form von Sancho Panza auf einen Esel gesetzt und den inspirierten Verstand in Form von Don Quixote aufs Pferd und zum Held gemacht. Und immer wenn ich an mir zweifle, denke ich an die Geschichte, dann geht es mir ein bisschen besser.
Und Martin hat mir das ja auch zum Beispiel gesagt, dass er sich an diesen Lederranzen erinnert, dass er sich auch noch daran erinnert, wie seine Mutter gerochen hat.
Wieso war denn der Gedanke da, dass du Medizin studieren willst?
Die Idee kam mir erstmals mit 16, als ich im Ausland zur Schule gegangen bin, in den USA, bei einer Tante von mir. Und die war damals selber Privatkrankenschwester gewesen und hatte mir viel von ihrem Berufsleben erzählt gehabt. Ich war vorher selber Sanitäter an der Schule und das hat mir damals schon sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich mit ersten kleineren Praktika in der Schule begonnen, das Berufsfeld mal so kennenzulernen und war begeistert.
Die Geschichte mit dem verlorenen Handy, die liegt ja nun schon ein paar Jahre zurück, aber ich kann mich noch bestens daran erinnern. Einerseits, weil sie einfach so speziell war, aber auch, weil ich sie ausführlich in meinem Tagebuch aufgeschrieben habe. Und ich habe Ulla dann nochmal den Anfang von meinem Tagebuch vorgelesen. Ulla hatte gestern zum 2. Mal so unfassbares Glück. Nachdem ich ihre Tabletten, die sie unbedingt braucht, im Mülleimer wiedergefunden habe.
Das stimmt. Das habe ich total vergessen. Die hatte ich einfach weggeschmissen, ne?
Ja, ich glaube, du wolltest die leere Packung wegschmeißen und hast die volle Packung in den Müll geworfen.
Stimmt. Du warst auch so ein bisschen, das gibt's doch gar nicht, wie man so ein Glück haben kann, gell? Dass du sagst, und ich auch sagst, das ist wahnsinnig, das ist ja schon fast unverschämt, 2-mal so viel Glück zu haben.
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.
Ach so, falls ihr nicht euer Interesse verloren habt bis jetzt, ne, wir haben noch mehr für euch. Die Geschichte von Martina und ihrer besonderen Handtasche.
Also diese Tasche ist schon zweimal geklaut worden und ich habe sie mir zweimal zurückerobert unter großem persönlichen Einsatz mit Hilfe meiner Freunde und anderer freundlicher Mitmenschen und mit Hilfe von ein paar Plastikhandschuhen.
Ja, die Geschichte will man jetzt hören, oder? Die ganze Geschichte von Martinas verlorener Tasche und wie sie zurückgekommen ist, hört ihr in der 100 Ausgabe 16. Klauen, deins wird meins.